Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. Willkommen bei Kulturdenken, dem Podcast des IFK Wien. Mein Name ist Martin Gasteiner. In dieser Folge sprechen wir über Formen des Lesens, über rhythmisches Denken, über ästhetische Nähe, über Literatur als Ort des Zögerns und der Entkopplung. Ausgangspunkt ist Elias Canetti, dessen Werk nicht nur durch seine sprachliche Dichte, sondern auch durch eine eigentümliche Bewegung zwischen Analyse, Vision und Figur besticht. Es geht um das Verhältnis von Macht und Schrift, aber auch um Brüche, Widersprüche und Leerstellen, um das, was sich einem allzu schnellen Zugriff entzieht. Sarah Bangert liest Canetti nicht im Modus der Behauptung, sondern der vorsichtigen Auslotung. Ihre Arbeit ist geprägt von einem Interesse an Zwischenräumen, an Ähnlichkeiten jenseits einfacher Gleichheit und an Texturen des Nichtnutzens. Sie ist Literaturwissenschaftlerin am Deutschen Seminar der Universität Tübingen, hat neuere deutsche Literatur- und Kunstgeschichte studiert und 2022 über das Konzept der Ähnlichkeit im französischen Surrealismus promoviert. Ihre Forschung bewegt sich zwischen literarischer Moderne, Avantgarde, kleinen Formen und immer wieder an den Rändern des Kanons. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Die Lesehaltung, die ich bei Canetti habe, ist immer eine schwierige, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht auf Zug.
Damit habe ich vielleicht eigentlich so ein großes Befremdungserlebnis als Literaturwissenschaftlerin. auch als Literaturwissenschaftlerin, die schon zu kleinen Formen was gemacht hat, weil das natürlich auch eine Textgattung ist, die auf eine andere Art und Weise umgeht. Also verdichtet, Anschlüsse vielleicht in der Schwebe lässt. Also so ein bisschen mosaikartiges Verfahren vielleicht verwendet, um manche Anschlüsse oder Assoziationen mitschwingen zu lassen, die dann nicht als Argument ausgeführt werden. Oder es gibt ja Ansätze einer Methode und Systematik oder Kategorisierung gibt es ja durchaus. Aber in den Unterkapiteln hat man es dann schon eigentlich mit ja so einer kleinen Form sozusagen zu tun oder mit auch einem eher literarischen Schreiben eben und nicht einem ausgearbeiteten begrifflichen Theoriegebäude im Sinne einer geschlossenen Systematik, wie es hier vielleicht auch manchmal eingefordert oder eingeklagt oder vermisst worden ist aus der Perspektive einer anthropologischen Wissenschaft oder einer Sozialanthropologie, die eben gerne dann auch Antworten auf die Fragen haben möchte. Und wie gesagt, als Literaturwissenschaftlerin habe ich damit weniger Probleme, wie ich auch mit Metaphern oder den mancher Wahrheit dann vielleicht weniger Probleme habe, die anregend zu finden und es dann vielleicht auch dabei bewenden zu lassen.
Ja, aber du gibst mir genau die Antworten, die ich hören möchte. Das ist toll. Bitte bleiben auf dieser Ebene, okay. Auch dieser Lektüre und dieser Präzision, weil sozusagen ich habe immer das Pendel ausschlagen gesehen zwischen Essay und Schriftstellerei. Bei dir heißt es ganz anders. Na, das Pendel schwingt dauernd und wir haben es mit verschiedenen Textsorten zu tun, die sich in einer sozusagen in Erscheinung bringen, aber das vielleicht gar nicht sind.
Es war ja immer wieder die Rede von einer imaginären Ethnologie oder Anthropologie unter der Frage, so ist es eine Form zwischen Literatur und Wissenschaft. Und da ist auch vielleicht der Wunsch zu einer Entscheidung, die das präzisieren würde und dann vielleicht auch aufräumen würde oder weniger ambig machen oder in Richtung einer verlässlichen Antwort oder Überprüfbarkeit von Quellen sozusagen ausdeuten würde. Aber ich habe schon den Eindruck, das ist tatsächlich ein kanetisches Schreiben, wovon ja auch die Rede war, Denken im Schreiben. Dass das auch nicht ganz allein steht. Es gibt ja auch andere, sagen wir mal, imaginäre Ethnografien oder sagen wir mal literarische Projekte, die sich einen anthropologischen Horizont gesetzt haben und diese Formen dann Verwenden mehr oder weniger Gewinn bringt. Also nochmal anders ausgedrückt, ich habe damit weniger Probleme, das so stehen zu lassen. Ich würde es nicht einen Roman nennen, aber vielleicht eine Erzählung oder eine Menschheitsgeschichte und hätte da jetzt auch weniger Probleme mit dem Erzähler Canetti in eine andere Richtung zu setzen als den Essayisten, sondern genau, das dürfte sich da berühren oder mischen oder es geht offenbar auch gar nicht.
Aber es gibt das auf jeden Fall ja, so einen Blick, den ja auch schon Adorno hatte, der so ein bisschen sagt, na, bringen Sie es genau auf den Begriff. Binden Sie es stärker in den Kanon ein. Seien Sie doch ein bisschen mehr Professor, der er ja genau nicht ist.
Ja.
Glaubst du, dass uns dieser Blick sozusagen aus dem Kanon heraus dann aber schon diese Entfremdung und diese Begrifflichkeit uns einhandelt? Also dass wir genau diese Distanz verspüren und dann auch sagen, naja, das ist es nicht. Was ist es denn überhaupt?
Diese Distanz zu Canetti?
Genau, zu Canetti insgesamt.
Es ist eine irgendwie anachronistische Form, wie auch, also zu denken, auch dieser universale Zugriff oder Anspruch, ne, diese Menschheitsgeschichte so zu erzählen und das dann aber wieder in dieser doch offenen Form zu tun, die aber, glaube ich, keinen besonderen Wert legt darauf, eine Systematik zu erfüllen, zu sagen, in sich geschlossen ist. Das wurde auch heute ja noch mal ein bisschen deutlich bei Erhard Schüttpelz Vorstellung dieses unvollendeten zweiten Bandes, wo man ja dann doch gesehen hat, dass er offenbar noch mal einige Fragen zu seiner Zufriedenheit noch nicht gelöst hatte oder eigentlich sagt, das war jetzt nur ein erster Aufriss und die eigentliche Klärung dieser Fragen wäre in einem zweiten Band zu leisten, was ja schon interessant ist, wenn man auf der anderen Seite eben wieder, wie gesagt, auch ein bisschen den Vorwurf macht, diese Fragen nicht gelöst zu haben oder diese Anschlüsse nicht expliziert zu haben oder es eben nicht ausreichend systematisiert zu haben. Das ist einfach nicht die Form, die er gewählt hat. Aber wie gesagt, auch er war offenbar nach diesen 20 Jahren noch nicht fertig mit dieser Erforschung der Zusammenhänge von Masse und Macht.
Und 20 Jahre sind nur die Niederschrift.
Ja.
Wir beginnen mit
das
17,
der Überlegung,
oder? Mit der Überlegung,
weiter zurück.
Als er in Frankfurt ist und diese Demonstration mitbekommt. Da hast du dich ja in deinem Vortrag dann schon auf den Rhythmus bezogen. Das war ja für dich sozusagen der Kernbegriff, mit dem du ansetzt und den du versucht hast, durchzuexerzieren. Warum der Rhythmus? Ist Rhythmus schon was deutlich sehr, sehr wichtig ist, aber warum hast du dich darauf konzentriert?
Also zunächst mal, weil es auch einem aktuellen Interesse entspricht. Also wir hatten ein kleines Projekt eben zu Roland Barthes Idiorhythmie-Begriff oder Konzept eigentlich. Es ist auch so ein unsystematisches Phantasma, hat das eben genannt, und eben nicht fertigen Begriff. Dieser Barthsche Begriff des Idiorhythmischen zielt schon auf die Frage nach dem Zusammenleben, wie miteinander leben. Und ich habe dann eben wiedergefunden, dass sehr früh in Masse und Macht eben auch dieser Begriff Rhythmus eingeführt wird, um ein Miteinander sozusagen von Körpern und von Menschen auch als affektive Wesen in einem sozialen Miteinander, sozusagen im Kollektiv eben der Masse, um das zu beschreiben. Und fand es dann interessant, dass dieser Begriff Rhythmus eigentlich ja so eine sehr, sehr eine Schlüsselrolle spielt im Werk, also weil das einfach viel verbindet. Ob es wirklich die ganze Argumentation plausibilisiert, wurde ja auch befragt ein bisschen in der Tagung, also inwiefern es das plausibilisiert. Aber es ist offenbar ein sehr tragendes Argument für Canetti, um plausibel zu machen, warum quasi von diesem etwas spekulativen oder sehr spekulativen Entwurf von kollektiven Zuständen in prähistorischen kleinen Meuten oder Horden bis in die Aktualität seiner Zeit hinein eben das Kollektive sich auf ähnliche Art und Weise selbst organisiert oder eben die Körper im Raum sich auf vergleichbare Weise verhalten, in einer gewissen Form von Synchronizität bewegen, gegenseitig anstecken, irgendwie informieren. Und das fand ich auffällig, also dass es diese tragende Rolle im Buch selber hat und damit aber eben auch im Kontext steht von einer sehr breiten Beschäftigung im 20. Jahrhundert um 1900 und dann auch in der Folge mit dem Begriff Rhythmus, dem man da auch Verschiedenes zutraut. Und wie gesagt, da scheint er daran zu partizipieren in gewissem Sinne, dass das plausibel gefunden wird, über das Rhythmische auch eben Gemeinschaftsmodelle zu denken oder neu zu denken.
Woher stimmt dann dieser Begriff des Rhythmus oder woher wird der abgeleitet? Hat denn damals die Ethnologie, kam der wirklich aus musikwissenschaftlichen Zugängen oder findet sich der so querbeet in den Disziplinen?
Ja.
Und wie formiert sich der so, dass er den so ohne weiteres mitverarbeiten kann und annehmen kann?
Das ist ein natürlich wahnsinnig interdisziplinäres Konzept und das macht das, glaube ich, auch ebenso produktiv, dass man überall diese Anschlüsse herstellen kann. Und das ist ganz sicher in der Musik, das ist in der Tanzwissenschaft, in der Eurythmie zeitgenössisch irgendwo schon verhandelt worden, aber eigentlich auch in allen möglichen anderen Disziplinen, in den Naturwissenschaften, auch in den Sozialwissenschaften. Und es sind nicht so viele Quellen in dem Sinne wirklich sehr, oder habe ich jetzt nicht so viele nachvollziehen können in Masse und Macht selber, weil er, also die er zitiert, ist auf jeden Fall eben Karl Bücher mit Arbeit und Rhythmus, der eben auch einen sehr spezifischen Begriff von Rhythmus hat, der sicher ein bisschen anders funktioniert als bei Canetti, aber der eben auch zurückreicht bis in eine Urzeit und auch daraus sozusagen ein gewisses Erklärungspotenzial bezieht und auch eben zusammenbindet in Formen von kollektiver Bewegung, zielgerichteter Bewegung im Raum mit Formen eben der, das ja in dem Fall auch das Musikalischen, dass das trägt und dann eben zu einem nicht entfremdeten Gemeinschaftszustand sozusagen irgendwie führt. Und deswegen scheint das irgendwie doch auch eine für ihn informierende Quelle gewesen zu sein, auch wenn es bei ihm gar nicht in dem Zusammenhang geht. Das ist bei Büchern schon auch sehr, sehr dezidiert in verschiedene Richtungen entwickelt worden, die bei Canetti überhaupt keine Rolle spielen, weil seine Quelle, die er dann nimmt, eben dieser Reisebericht von Polak ist über den Haka der Maori. Und von dem leitet er dann selbst ja diese Dimension des Rhythmischen her, eigentlich aber erst so nachgereicht, also im zweiten Schritt, nachdem also die Rede schon mal kurz von den Horden war und nachdem er auch eben, du hast das angesprochen, eigentlich ausgeht von seiner eigenen Erfahrung und von so einer Art phänomenologischen oder vielleicht sogar situierten Beschreibung von dieser Erfahrung, Teil einer Masse zu sein, von innen heraus. Ne? Und erst danach werden die Schleifen sozusagen etwas weitergezogen. Und genau das, diese Ausweitung des Blicks eben von dieser erstmal phänomenologischen, aber schon generalisierenden Beschreibung dessen, was in der Masse passiert, das Gefühl der Gleichheit, der Bewegung miteinander, die irgendwie gerichtet ist, findet eine tiefergehende Erklärung in diesem Kapitel Rhythmus, das dann erstmal richtig aufspannt. Das wird auch durchaus, wir haben jetzt vorher gesagt, das ist alles ein bisschen vage, aber da hat er auch eine gewisse methodische Strenge, dadurch, dass er die Kategorien, die er davor einführt, also spricht er von Gleichheit und von Dichte, die in der Masse erfahrbar werden. Und die rhythmische Masse ist eben die, die beides vereint. Also einerseits die Gleichwertigkeit der einzelnen Beteiligten, der Individuen, und zwar statusmäßig, aber auch gendermäßig. Also es wird explizit auch erwähnt, aber auch die Gleichwertigkeit der einzelnen Körperteile, die dann so segmentiert dargestellt werden, die sich dann zum Kollektiv vereinen, qua Dichte, also auch durch eine räumliche Nähe eben, die in der Masse entsteht. Und diese Dimension von Gleichheit und Dichte sind dann das, was er in der rhythmischen Masse verbunden findet und was sich dann entsprechend wiederholt. Also auch in dieser Beschreibung, in dieser Herleitung im Rhythmuskapitel erstmal sozusagen phänomenologisch und oder generalisierend behauptet wird. Und dann, man hat das beschrieben als eine Art quasi so ein inszeniertes Offenbarungserlebnis wiedergefunden wird in diesem Reisebericht von Polak über den Tanz, den Haka der Maori.
Der ja ganz gut bekannt ist, oder? Die führen ja die neuseeländischen Nationalmannschaften fast alle auf.
Ja.
Also ist ja der sozusagen ins Kulturgut, in der Popkultur ja ganz gut reingelandet. Also ja. Da hat er ganz gut antizipiert. Ist das für dich nachvollziehbar, dass er den Rhythmus daraus extrapoliert und so in die Dimension bringt? Weil sozusagen europäisch gedacht hätte ich ja eher die Assoziation erwarten, das Rhythmus mit Zeit und mit Arbeit. Und das lässt er ja eher aus.
Das lässt er aus. Wie gesagt, plausibel wird es aus diesem vielleicht auffinden wollen von dem, was er beschrieben hat. Gleichheit und Dichte sind, wie gesagt, diese Kategorien der Masse. Und darüber hatten wir auch in der Diskussion einmal kurz gesprochen, ob nicht auch ein Begriff von Polyphonie zum Beispiel an der Stelle oder andere Rhythmustheorien da was geleistet hätten dafür, um das zum Beispiel heute für uns plausibler zu machen. Und ich denke, in der Textstrategie her ist es nachvollziehbar, weil an diesem Beispiel kann er eben herleiten, einerseits diese von ihm dann sowohl vor dem Beispiel als auch nach dem Beispiel mal rahmend generalisierten und erklärten Formen oder das Zusammenkommen von Gleichheit oder Gleichwertigkeit der Teile und Dichte, also körperlicher Nähe, die dann eine körperliche Erfahrung ist, also auch körperlich immer wieder neu gestiftet werden kann, allein durch das Zusammenkommen von Körpern im Raum zu sagen, zu denken, dass da eine Gleichheitserfahrung gemacht wird, die alle Gerechtigkeitstheorie zu sagen angeregt hat. Das ist natürlich eine sehr steile These. Aber darüber zu sagen, versucht er meines Erachtens eben zu plausibilisieren. Wie gesagt, wie diese Gleichwertigkeit, es ist ja dann auch ein bisschen das, was wir besprochen haben mit dem Kollektivkörper oder was so eine Art Superorganismus wird, ne? Die einzelnen Körperteile, die sich wieder segmentiert dann zusammentun und in einer synchronen Bewegung sozusagen in diesem Superorganismus aufgehen. Das sind ja im Grunde eine skalierte Ebene sozusagen von Beschreibung dessen, was mit den Individuen in der Masse passiert. Das aber gleichzeitig auch plausibilisiert, was zuvor schon eingeführt wurde als eine Spekulation über eben die prähistorischen Urhorden und ihre Tänze. Das heißt, im Grunde hat man da auch so eine Inferenz von den zeitgenössischen sogenannten Primitiven auf die urzeitlichen Horden, die man anders natürlich irgendwie nicht sozusagen legitimieren oder plausibilisieren oder beobachten schon gar nicht könnte. Oder jedenfalls hat man keine eindeutigen, sicheren historischen Daten vielleicht dazu. Er führt ja dann in der Folge noch sehr, sehr viele auch anthropologische Quellen ein. Aber diese erste Quelle hat an dieser Stelle, glaube ich, die Funktion, eben diesen erstmal geöffneten, ja, so phänomenologischen und wie gesagt, von sich selbst, von der eigenen Erfahrung des körperlichen Mitgerissenseins von der Masse oder des affektiven auch Mitgerissenseins von der Masse, dann erstmal zu verallgemeinern, dann in eine Kategorisierung zu überführen und dann, wie gesagt, auch zu plausibilisieren, wie man das sozusagen auch aus den anthropologischen Quellen, die sehr weit zurückblicken, herleiten kann. Und da, wie gesagt, meinte ich auch ein bisschen so eine, man kann das eine Erzählung nennen, aber doch auch ein bisschen ein sozusagen methodisches Programm zu erkennen, das, wie gesagt, auch im Verlauf der Tagung manchmal diskutiert wurde und kritisiert wurde, ob man da nicht sozusagen den Quellen Unrecht tut, wenn man sie so in eine Erzählung einfügt. Aber umgekehrt, das ist eben auch eine Textstrategie aus meiner Sicht, ne, diese egalitäre Vision vielleicht plausibel zu machen, ist auch Teil einer Textstrategie, die eben auch tatsächlich eine Erzählung ist, auch wenn sie eine mosaikhafte.
Aber die weist schon auch voraus. Also da ist schon der schriftstellerische Instinkt da, den du ja auch bewiesen hast, indem du dann den Schwarm projiziertest als Bild. Weil so ein bisschen Schwarmintelligenz denkt man ein Stück weit immer mit. Ja. Ah, was ist, wenn sich das herausbewegt? Was in der Meute noch nicht ist an sozusagen impliziten Denken, ist dann aber in der Berührung und in der Menge dann da. Und da kommt dann ein unglaublicher Instinkt sozusagen hervor, wo er dann eigentlich Dinge wissenschaftlich hervorbringt, die es damals noch gar nicht in der Form so berechnet gibt.
Ja, ich fand das eben auch interessant, dass er das auch von tierischen Vorbildern schon herleitet. Und das hat mich ein bisschen verführt, auch vielleicht abgesehen davon, dass dem der Schwarm in Theorie, in Kunst, in Aktivismus eine so große Rolle spielt, diese führerlosen, selbstorganisierten Kollektive zu bebildern durch eine politische Zoologie dann genannt worden ist. Das Canetti sagte, in der Geschichte sei viel zu wenig von den Tieren die Rede. Also die Tierherde ist sozusagen wiederum eigentlich das Vorgängige. Und tatsächlich im Verlauf gibt's natürlich noch andere Spuren, die das dann auch so ein bisschen vielleicht, sagen wir materialistisch oder in dieser Dimension sozusagen nochmal vielleicht nicht nur, ja, eskalieren lassen für ihn. Also er hat ja verschiedenste Formen von Kollektiven, die er beschreibt, und dazu gehören zum Beispiel dann eben auch Bazillen oder Spermien.
Genau, die unsichtbaren Massen dann.
Die unsichtbaren Massen und kollektive Organisationsformen eigentlich auf jeder möglichen Ebene sozusagen.
Lass mich genau bei dem kurz anhalten. Skalieren heißt eigentlich fast schwellenlose Übergänge. Ich will aber dazu kommen, wo sind denn diese Schwellen zu bemerken zwischen Meute, Masse und den verschiedenen Massen dann? Gibt es da Abstufungen und spezifische Differenzen, die erst mit einem bestimmten Element zustande kommen bei ihm? Also auch gibt es da eine Textstrategie dazu, dass es sozusagen so etwas Evolutionäres oder etwas teleologisch sogar drinnen gibt, oder ist das eben nicht der Fall?
Er sagt, alle Massen sind einander ähnlich durch den Rhythmus. Und auch das ist eine Dimension, die ihm erlaubt, das sozusagen durchzuerzählen, oder zumindest mal ist es eine Behauptung. Und jetzt könnte man sagen, das ist auch eine, die auf die Methode verweist. Und es ist halt eine Methode, die keine Geschichtsschreibung ist, die vielleicht alle Anschlüsse ausführt, sondern eine, die eher auch Dinge in Resonanz bringt, sozusagen qua Ähnlichkeit oder man könnte auch sagen Assoziation oder so ein nachbarschaftliches Modell, ohne das alles auf einen Zeitstrahl irgendwie durchzuerzählen. Und das ist, glaube ich, schon auch diese Dimension von das Primitive im Modernen enthalten zu denken, das also nicht notwendig als eine vorgängige irgendwie Entwicklungsstufe zu sehen, sondern als ineinandergreifendes, ineinander enthaltenes. Auch ja eine Dimension ist, das Primitive wird man nicht einfach dann immunisieren können, indem man sagt, das haben wir überwunden. So wie bei Graeber und Rengroff es dann hieß, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen verkürztes Argument, aber die Europäer wurden so Problem so ein bisschen los. Das ist ein überwundener Zustand und jetzt brauchen wir halt nun mal Zivilisation, das hier alles zu ordnen und zu
bewegen. Keine Regression.
Genau, keine Regression. Genau, und das funktioniert bei Canetti offenbar anders und die Begriff oder diese Gedanke, dass die Massen, die verschiedensten Massen durch den Rhythmus einander ähnlich sind, erlaubt dann auch natürlich irgendwie solche Anschlüsse, sagen wir mal, transversale Anschlüsse, räumlich, zeitlich und so weiter, die aber auch eher eben auf so einer schwingenden Ebene dann Plausibilität herstellen. Einerseits. Andererseits gibt es natürlich irgendwie schon eine Zeitachse und also immer wieder kommen so Aspekte vor. Also auch wenn es um die Ordnung der Zeit geht, dann geht es auch darum, größere Abstände zwischen Menschen und komplexere Organisationsformen verlangen anderen Umgang mit der Zeit und vielleicht, und das ist so dieses Argument, dass eben das auch eine Machtdimension hat, die Zeit zu ordnen und zu kontrollieren sozusagen, die diesen rhythmischen Kollektivformen entgegensteht oder sich dazu anders verhält. Also das verschleiert ja auch nicht total.
Ja, also es ist ich habe gerade kurz das Gefühl gehabt, dass du zeichnest fast eine Partitur. Also es gibt einen Sound, der es grundiert, es gibt den Rhythmus, der dem entgeht, aber es gibt auch einen Machtrhythmus, der auf den zugreifen will, durch eine Intervention, weiß nicht, die Bläser greifen ein oder die pauken müssen.
Die Figur des Dirigenten, da hatte ich ganz kurz ja davon gesprochen. Ja. Und an der Stelle geht es ihm überhaupt nicht um Takt und Rhythmus. Da spricht er gar nicht drüber, sondern er sagt nur, wir haben immer übersehen, dass der Dirigent ein Bild für die Macht ist oder für Herrschaft ist, weil wir denken, es geht Musik, dabei geht es darum gar nicht. Es geht darum, dass einer vorne steht und sozusagen vorangeht und kontrolliert und von oben herab diktiert. Und das ist auch ein ganz schönes Bild, finde ich, für das, was man heterorhythmisch nennen könnte, also für diese Dimension von Macht, das rhythmische Miteinander von Kollektiven strukturiert, organisiert, kontrolliert vielleicht, instrumentalisiert und die dem nochmal entgegensteht, dieser eher schwarmlogischen Dimension. Und deswegen war es mir auch wichtig, diese beiden Formen ein bisschen, das war der Versuch, das über diese semantische Ausdifferenzierung von Takt und Rhythmus ein bisschen auseinanderzuziehen und zu gucken, weil wir ja viel darüber geredet haben, über Ambivalenz, über die Frage, wenn man den Rhythmus bemüht, ist man dann nicht auch schnell in nicht egalitären, sondern vielleicht faschistischen, also hat man da nicht das Raunen des Nationalsozialismus sozusagen wegignoriert. Ich habe versucht, eben Spuren zu finden in Masse und Macht und ich glaube, es ist möglich, diese Spuren zu finden, unter anderem in diesem Kapitel über die Ordnung der Zeit, wo diese Formen durchaus unterschieden werden, sehr klar unterschieden werden. Also eine rhythmische Organisation in einem führerlosen Kollektiv sozusagen gegen eine Form von Ordnung der Zeit, die möglicherweise auch darüber ja funktioniert, dass eben Körper im Raum, im Kollektiv sozusagen sich auch zu vielleicht homogenen, uniformen, kontrollierbaren Gruppen von gehorsamen Objekten der Macht sozusagen organisieren lassen können. Und diese Form gibt es auch, also in diesem gegensätzlichen Begriffspaar. Er sagt, Armeen können nicht Masse sein zum Beispiel. Und natürlich hängt das mit seinem positiven Begriff und ich würde ja denken, egalitären zumindest in der Vision, potenziell egalitären Begriff von Masse zusammen, dass er diese Differenzierung auch macht.
Egalitär, obwohl wir gehört haben, dass Egalität auch den Horror ein bisschen evoziert. Und da war die Frage der Dimension von Freiheit, die dann darin steckt. Und das sind ja auch hohe Differenzierungsgrade.
Ja. Ja, ich glaube über Freiheit, aber auch Gleichheit.
Ich glaub, ja.
Und deswegen war es mir am Anfang wichtig, diesen schon durchaus sehr dezidierten Begriff von Gleichheit so ausführlich zu zitieren. Es ist also sehr früh im Text davon zumindest schon mal die Rede. Es ist übrigens auch in der Beschreibung des Hakka durch Polak davon die Rede. Und das ist auch was er wiederum zitiert. Und was, glaube ich, auch in der Anthropologie ein Thema gewesen ist, dann eine Zeit lang sich, also quasi die Definition des Egalitären auch ein bisschen daran zu messen, wer alles mitgemeint ist, ob Frauen zum Beispiel eben auch mitgemeint sind und dann nochmal die Grenzlinien zwischen egalitären und nicht so egalitären Gesellschaften auch nochmal anders zu ziehen. Deswegen ist auch interessant, dass bei ihm also tatsächlich die Gleichheit der Geschlechter auch mitgedacht ist. Aber jedenfalls auf den ersten Seiten geht es eigentlich zunächst um dieses Gleichheitsgefühl sehr ausführlich. Da geht es um Hierarchien, wie er schreibt, auf jedem Gebiet des Lebens. Und das sind des Ranges, des Standes und des Besitzes, der Herkunft, des Namens. Das taucht dann auch wieder auf in der Beschreibung, dass eigentlich, wenn der Mastzustand, der ja ein Flüchtiger ist, wenn es die Masse wieder auseinanderläuft, dass sich dann die Gleichheit als eine Illusion offenbart, weil die Teilnehmenden an diesem vorübergehenden Kollektiv ja nicht für immer und wirklich gleich geworden sind, sondern dadurch sich eigentlich so eine Idee, wie er sagt, von Gleichheit gebildet hat, die da ihren Anfang nimmt, finde ich dann auch, was am Ende vom Buch so ein bisschen davon bleibt. Aber da sozusagen daran festzuhalten, an dieser sozusagen Macht des Imaginären oder des Phantasmatischen, dass dann auch er spricht auch irgendwo zwischenzeitlich dann von einer Sehnsucht, was von der Masse übrig bleibt, ist eine Sehnsucht, diesen Zustand der Gleichheit irgendwie wieder zu erreichen, aber gleichzeitig auch, das gibt uns eine Idee, wie gesagt, von Gerechtigkeit letztlich, diese Erfahrung gemacht zu haben und dann aber auch wieder verloren zu haben. Es gibt keine Handlungsanleitung oder irgendwas, sondern es bleibt, ich habe es Phantasma genannt, aber eins, das möglicherweise orientierend ist oder anstiften möchte zu anderen, ja, vielleicht zu anderen Formen des Zusammenlebens auch. Also vorher war noch die Frage der Freiheit aufgekommen und das ist eine Dimension, die man dann verlieren könnte, wenn man sagt, okay, der Horror der Gleichheit, der eigentlich eben so ein uniformierender ist und ein homogenisierender. Aber welche Gleichheit? Also das ist nicht die Gleichheit, die er da am Anfang beschreibt. Das ist eine andere Form von Gleichheit. Das ist dann eher die Form der Dichte. Diese Dimension diese körperliche, die affektive Nähe, die, ja, die Individuen verschwinden, so in diesem entindividualisierten Superorganismus und haben keine eigene Freiheit, keine Autonomie mehr. Und das ist aber eine Dimension, die doch irgendwo ein bisschen mit wieder reinkommt an verschiedenen Stellen. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, wie greift es dann genau mit diesem, ja, positiven anstiftenden Potenzial der Masse ineinander, das er sieht. Aber insbesondere da, wo es um den Befehl geht oder Funktionen oder Möglichkeiten eben dem Befehl auszuweichen, das ist ganz interessant, weil das Ausweichen ist eigentlich eine weiche Form von Widerstand sozusagen. Also vielleicht eher so eine listige Form und keine gewaltsame Form, den Befehl loszuwerden, indem man ihn irgendwie reproduziert und dann auch die Gewalt, die da drin steckt, reproduziert, sondern es geht eher um ein Ausweichen oder so. Und an dieser Stelle, also wie der Einzelne, die Freiheit des Einzelnen offenbart sich darin, dass er den Befehl nicht annimmt sozusagen. Und die Freiheit oder die Befreiung, die die Masse erlaubt, ist, den Befehl horizontal abzulenken und deswegen den Stachel, wie er das nennt in dieser Metapher, nicht einsickern zu lassen, nicht in den eigenen Körper zu lassen und dann, um ihn loszuwerden, ihn zwangsläufig nach außen zu kehren. Aber er sagt eben, noch freier ist eigentlich derjenige, der ihn gar nicht erst annimmt, den Befehl, und nicht der, der ihn dann später wieder wie durch Massenbildung sozusagen los wird. Das ist dann jetzt die Frage, hat er dann nicht vielleicht gesagt, wenn wir an diesen Punkt kämen, einer anderen Affektivität vielleicht und eines anderen individuellen Verhältnisses zur Macht, bräuchten wir dann noch diese befreiende Masse überhaupt am Ende? Also das, wie sich diese beiden...
Oder nur das Wissen darum. Ja.
Das Individuum im Kollektiv sozusagen dann verhält, ist, finde ich, nicht so ganz einfach bei Canetti, ja, so zu sehen, wie das tatsächlich ineinander greift, weil das möglicherweise auch ein Anschluss ist, den er so nicht herstellt. Ich habe ihn mir ein bisschen von Roland Barthes Begriff Idiorhythmie geholt, weil es dann tatsächlich um auch die individuellen Rhythmen, die dann aber koordiniert werden sozusagen und miteinander doch in Beziehung treten, sodass verschiedene Rhythmen sich irgendwo aufeinander einschwingen. So.
Aber auch, lass uns als letzten Begriff vielleicht die Transformation. Und das war ja gerade das, was du angesprochen hast, nicht explizit, aber implizit. Braucht es die Masse noch, wenn es zu dieser Transformation führt? Muss man nochmal in sie zurückkehren oder reicht das Wissen davon? Oder selbst das kann man das vergessen, wenn man auf eine nächste vielleicht Stufe gestiegen ist von Affekt, der einen vielleicht dann nur mehr zur Schrift führt und alles ist simulierend möglich und wir brauchen keine reale Macht mehr, sondern nur mehr die imaginierte.
Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, dass man so schnell damit nicht fertig wird.
Das sehe ich auch, ja.
Auch mit überhaupt mit Canettis eben Ambivalenten. Wir haben so oft davon gesprochen, dass es ambivalent ist. Und ich glaube, diese Ambivalenz der Masse oder des Rhythmus, der vielleicht einmal eben so ein eher machtförmiger und einmal in herrschaftsfreie Formen sozusagen von Kollektiven irgendwie so organisieren kann, das ist ja nicht entschieden so. Und das gehört sicherlich auch dazu, zu dem Unbehagen, das man dann da bis zuletzt verspürt hat. Und das hat sicherlich mit der Ambivalenz und aber auch mit diesem, wir haben auch von Energie gesprochen, mit dieser elementaren, archaischen Energie der Affekte zu tun, von der immer die Rede ist. Also das alles zurückzuführen auf frühere Formen und letztlich auf diese ganz basalen Formen von Angst, ja, also töten wollen, überleben und so, das sind diese großen Figuren, die das natürlich auch wirklich schwierig machen. Dass man kann, das lässt sich nicht einfach sozusagen verharmlosen. Das ist auch irgendwie keine idyllische Form sozusagen. Und das Leben in isolierten Meuten ist ja was er anspricht, als einen zeitgenössischen Archaismus eigentlich. Und daran wird auch so ein bisschen deutlich, oder hatte ich zumindest den Eindruck, das ist es eigentlich nicht, oder das ist jedenfalls nicht die Kollektivdynamik, die Masse sozusagen so virulent macht in dieser ganz verallgemeinerten Dimension. Sondern das ist eigentlich eher so eine ein bisschen regressive Utopie, die ja dann auch Vengrow und Graeber benennen, als das ist sozusagen die pessimistische Konsequenz daraus, dass wir eigentlich sehen, so, das ist die Übermacht sozusagen der Macht, die wir gar nicht, da können wir nur ein bisschen dran rumbasteln, aber eigentlich können wir das gar nicht anders imaginieren, herrschaftsfrei oder so, oder wirklich egalitär zusammenzuleben. Und bei Canetti habe ich auch ein bisschen so den Eindruck gehabt, dass dieses Leben in isolierten Meuten jetzt nicht dieser utopische möglicherweise oder imaginäre das Kollektiv ist sozusagen, dass da so als Möglichkeit ja im Raum mitschwingt sozusagen am Ende. Und aber das Barthesche Phantasma ist es auch nicht ganz. Also weil das wäre tatsächlich eher so ein Ideal eines Lebens in kleinen Gruppen, die übrigens auch keine privaten sind. Das ist zum Beispiel was bei Barth auch zwar eine Rolle spielt. Also es ist ganz interessant, weil es gibt dieses Bild, das Starke, übrigens auch so sozusagen situiert, oder Barth spricht ja auch immer von, also erstmal von eigenen Phantasmen, denen er auf den Grund gehen möchte, und von Formen, die im Leben, also auch in seinem Leben, eine Rolle spielen, von dem Blick aus dem Fenster auf die Straße, wo eine Mutter ihr kleines Kind an der Hand hinter sich her zerrt. Das verschiebt es nochmal ein bisschen gegen die Kritik, die ab und zu mal im Raum stand. Das ist aber nicht, worauf ich raus wollte. Also ich wollte sagen, diese idealen Gruppen, die Barth imaginiert sind, eben, das ist nicht die Familie oder die Zweierbeziehung. Oder so. Es muss eine Gruppe sein, die darf nicht allzu groß sein. Und wie gesagt, die sucht er im Roman, nicht in der Wirklichkeit. Es ist auch das bleibt irgendwo Phantasma.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klingowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Hügler, Daniela Losinitzki und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martosch und mir, Martin Gasteiner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kultur Denken.